anderer Sonntag. Wir haben ja gerade auch ein paar von dieser nächsten Generation gesehen. Es ist genial, dass wir als Gemeinde eine nächste Generation haben, oder? Wisst ihr was? Ohne Next Gen, wer würde die Gemeinde alt aussehen? Und mit alt meine ich nicht, dass sie alle so 40, 50, 60, 70 Jahre alt sind oder wie ich 35, sondern mit alt aussehen meine ich, dass die Gemeinde keine Zukunft hätte. Wir würden einfach alle gemeinsam jedes Jahr ein Jahr älter werden und irgendwann wären wir fort. Aber wenn wir einen Next-Gen-Bereich haben, dann wird es nicht passieren. Dann wird die Gemeinde eine Zukunft haben und deswegen feiern wir heute Next-Gen-Sonntag. Was ist eigentlich Next-Gen, fragt ihr euch vielleicht. Next-Gen ist der Überbegriff von allen Bereichen in der Chapel, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Das ist Chapel Kids, das ist Jump, haben wir gerade gesehen, das ist Future und unsere Royal Ranger, unsere Pfadfinderarbeit. Und wisst ihr was, wir haben so geniale Leiter in diesen vier Bereichen. Ihr habt Philipp gerade gesehen, es gibt noch andere Leiter, Jörg habt ihr gesehen, Thomas Paul, André Wassing, Basti Pell von den Rangern, auch von Kids. Gibt so geniale Leiter, die so einen guten Job machen, auch die Mitarbeiter dazu. Lassen Sie mal einen dicken Applaus geben, weil sie in unsere nächste Generation investieren. Und wenn ihr mal jemanden seht, der irgendwas mit Kindern zu tun hat, dann gebt ihm High Five und sagt danke, dass ihr das macht. Das ist echt ein wichtiger, wichtiger Job. Für Ranger und auch für Future hat auch am Freitag wieder das Jahr begonnen. Future hatte eine geniale Future Move Jugendgottesdienst hier. Die Ranger hatten ein geniales Sommerabenteuer mit vielen, vielen Kids und wir sind wieder reingestartet in die Zeit, auch teilweise nach Corona, die ja sehr schwierig war. Ranger hatten die ganze Zeit keine Treffen und am Freitag ging es endlich wieder los und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Meredith. Ich freue mich, den Next-Gen-Bereich leiten zu können. Ich bin verheiratet mit Babs. Die meisten von euch kennen sie, denke ich. Wir haben zwei Kinder, Joscha mit 6 Jahren und Amy mit 4 Jahren. Und Neuigkeiten, wer sie noch nicht weiß, ab März werden wir 3 Kinder haben, so Gott will. Das sind auch gute Nachrichten. Wir freuen uns total, unsere Familie weiter zu vergrößern. Warum feiern wir gerade heute Next-Gen-Sonntag? Das feiern wir deswegen, weil die vergangene Woche eine spannende Woche für alle Schüler war. Die Schule hat neu begonnen, die Schule hat wieder hoffentlich in einem normalen Rahmen begonnen. Für einige hat die Schule das erste Mal begonnen und deswegen wollen wir diesen Sonntag nutzen, um unsere junge Generation zu segnen, um ihnen und sie zu beschenken. Und ihr seht schon ein Bild von mir, das bin nämlich ich, der mit dem schicken roten Pullover und mein Sohn, ich habe ihn mal dazugelegt. Also, Zeiten ändern sich, würde ich sagen, oder? Schultüten bleiben gleich, Schultüten bleiben immer noch in der gleichen Form, aber Frisuren ändern sich, auch Schulranzen ändern sich. Ich hatte so einen schicken, so einen queren Rucksack, also der so, glaube ich, war ich der Einzige in meiner Klasse, das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber was ich sagen muss, der Pullover, den ich anhab, von meiner Mutter selbst gestrickt, mit Schulheften, ABC und Stiften waren da drauf, das hat sie wirklich gut gemacht, oder? Also da auch 30 Jahre später, danke Mom, dass du mir diesen Pullover gestrickt hast. Lange Jahre hatte dann mein Teddy diesen Pullover an und jetzt ist er leider verschollen. Also Yoshi konnte ihn nicht anziehen an seinem ersten Schultag. Das war nämlich am Dienstag, unser erster Schultag. Das seht ihr, Joscha, ganz stolz, hat er seine Schultüte in Empfang genommen und ist in die Schule gekommen. Deswegen heute Next-Gen-Sonntag, weil Schule gestartet hat und wir die Kids segnen wollen. Next-Gen ist ein wichtiger Bereich, das haben wir gehört, Kinder und Jugendliche. Aber ein Bereich fehlt bei Next-Gen. Weil wenn wir in die Kinder und Jugendlichen investieren, ihnen von Jesus erzählen, ihnen Glaubenswahrheiten vermitteln, aber wenn damit nichts in den Familien passiert, dann ist es sehr, sehr viel, was einfach durch die Lappen geht, was so wie durch die Finger verrinnt. Deswegen wollen wir neu im Next-Gen-Bereich den Familienblock etablieren, damit es immer mehr und mehr Wirklichkeit wird, dass auch das, was wir in den Kids, in die Kids hinein investieren, in unseren 4 Bereichen, dass es wirklich im Herzen der Kinder ankommt. Und Familie, ist ein bisschen früh, jetzt ist der Gag weg, naja, ist egal. Familie ist ein wichtiger Bereich und auch heute soll es um Familie gehen. Und ihr alle seid angesprochen, wenn es ums Thema Familie geht. Wenn du jetzt denkst, ah, ich habe keine Kinder mehr, ich bin raus, ich kann mein Handy jetzt schnappen und kann einfach Nachrichten schreiben, weit gefehlt. Familie ist was für alle wichtig ist und damit werden wir uns heute beschäftigen. Ja, dieses Bild, das ist so das klassische Bild, was ich zumindest habe von Familie oder was auch viele von uns als Familie bezeichnen. Es ist Vater, Mutter und Kinder. Und das ist so die Kernfamilie. Das ist, was wir so uns unter Familie vorstellen. Und ich habe euch ein paar Daten mitgebracht, die so das ein bisschen auch zeigen, was ist eigentlich Familie. Wenn wir nach Deutschland schauen, was ist eigentlich Familie? Also wir haben in Deutschland 8 Millionen Familien. Das ist jede Menge. Und ungefähr 69% dieser Families haben verheiratete Eltern. Das war vor Jahrzehnten noch ein viel höherer Wert und der ist ganz schön herabgesunken auf diesen Wert. Was interessant ist, als ich in die Schule gekommen bin, 91, haben die Leute geheiratet. Da war der Mann ungefähr 26 Jahre alt. Heute heiraten die Männer ungefähr mit 31, also 5 Jahre später. In nur 30 Jahren heiraten die Paare ungefähr 5 Jahre später. Also man lässt sich mehr Zeit für die Partnerwahl, man lässt sich mehr Zeit, dann irgendwie Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Das war alles vor einigen Jahrzehnten noch um einiges früher. Also da hat ein gewisser Shift stattgefunden, eine Veränderung. Ähnlich auch mit Geburten. In den 70er Jahren haben Frauen schon mit Anfang 20, 23, 24 ihr erstes Kind bekommen. Das ist gar nicht so lange her. Da war man 23 Jahre alt. Das ist bei uns, weiß auch nicht, was dann Frauen noch denken, wahrscheinlich noch mit Studium und Beruf und sowas, was ja alles wichtig und richtig ist. Aber früher wurde einfach viel früher ist das erste Kind gekommen. Mittlerweile ist es bei 30, also 6, 7 Jahre später, dass eine Familie gegründet wird, dass eine Frau ihr erstes Kind bekommt und eine Familie gründet. Also wir sehen, Familie hat sich ganz schön verändert in den letzten Jahren. In den letzten Jahrzehnten hat es eine Veränderung gegeben in vielen Bereichen. Aber trotzdem ist es interessant, dass Familie für die allermeisten Menschen in Deutschland noch das Allerwichtigste ist. Wenn du Leute fragst, was ist das Allerwichtigste, was würdest du als erstes nennen, sagen fast 80% Familie. Familie ist ultra, ultra wichtig. Und es zeigt einfach, dass Familie etwas ist, was in unserer Gesellschaft immer noch einen sehr, sehr hohen Wert hat, was sehr, sehr wertvoll ist. Und man sagt auch, dass Familie sowas wie die Keimzelle einer Gesellschaft ist. Man sagt, wenn Familien gesund sind, wenn die stabil sind, wenn die gut laufen, dann ist auch eine Gesellschaft gesund. Also da ist ein klarer Zusammenhang da, wenn Familien gesund sind, ist auch eine Gesellschaft gesund. Und deswegen freuen wir uns, dass wir in Kids investieren können, auch in Familien investieren können, damit wir viele, viele gesunde Familien hier in unserer Chapel haben. Ich will auch an dieser Stelle mal eine Sache sagen. Ich finde es so genial, dass wir in der Chapel so viele Familien haben. Darf ich mal die Hände sehen von Eltern, die quasi Kinder haben? Yes, das ist jede Menge. Ihr habt Applaus verdient, gebt mal diesen Eltern einen Applaus. Es ist so genial, dass ihr euer Leben in das Leben eurer Kinder investiert. Ich bin selber Vater von bald 3 Kindern, wie ihr wisst, und man gibt was von sich her. Man hat nicht mehr alle Freiheiten, man kann nicht mehr machen, was man will. Und das ist etwas, was wir wirklich wertschätzen wollen, dass ihr das tut und dass ihr in das Leben eurer Kinder investiert. Wenn du Familie hörst, dann rattert was in deinem Kopf. Bei jedem Begriff rattert was in deinem Kopf. Und wenn du Familie hörst, rattert vielleicht irgendwas ganz Besonderes. Vielleicht hast du selber eine sehr, sehr gute Familie gehabt. Du hast eine tolle Kindheit gehabt. In deiner Familie läuft es rund. Ihr habt eine gute Zeit, ihr habt Freude, ihr habt Fröhlichkeit und ihr habt einfach eine gute Zeit mit viel Lachen und Spaß. Vielleicht aber assoziierst du Familie mit ganz was anderem. Dass du es schlecht in Erfahrung hast, schlecht in Erinnerung, wo du denkst, oh Mann, meine Familie, da war echt viel kaputt. Da war viel hinüber, da habe ich Gewalt erlebt, da habe ich Missbrauch erlebt, da habe ich mich nicht sicher gefühlt. Ich war froh, als ich raus konnte, als ich 15, 16 war. Vielleicht hast du so Familie in Erinnerung. Vielleicht hast du auch gerade eine sehr intensive Familienzeit. Du bist Vater von 1, 2, 3 Kindern, du musst gerade ein Haus irgendwo hinstellen, weil du ja ein Nest bauen willst. Deine eigenen Eltern werden auch schon älter, du musst dich um sie kümmern. Und es ist eine sehr, sehr anstrengende Familienzeit. Es ist auch eine Realität bei ganz vielen Menschen, dass Familie gerade sehr anstrengend ist. Und alle Eltern mit jungen Kindern, ich will euch ermutigen, diese anstrengende, super anstrengende Phase geht auch wieder vorbei, wenn dann die Kinder ein bisschen älter sind. Aber trotzdem kann Familie sehr, sehr anstrengend sein. Oder es kann sein, wenn du Familie hörst, hast du gar keinen Bezug. Du hast keine Kinder, Kinder sind ganz weit weg, so Kinder, keine Ahnung, ich kenne keins, ich kenne mein Nachbarskind, ich sehe das irgendwie immer in die Schule laufen, aber mehr kenne ich nicht. Du hast gar keinen Bezug zu Kindern. Und irgendeines von diesen Dingen wird in deinem Kopf wohl abgehen, wenn du über das Wort Familie hörst. Aber eins ist sicher, wir alle stammen aus einer Familie und wir alle sind Teil einer Familie und deswegen wollen wir uns auch heute damit beschäftigen, was die Bibel zu Familie sagt. Es ist immer gut, wenn man sich mit was beschäftigt, dass man schaut, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Und ich habe euch ein paar Sachen rausgesucht, die ich als sehr, sehr interessant finde, wenn man in die Bibel schaut, was ist eigentlich Familie? Wir haben ja dieses, ich habe mal dieses Simpsons-Bild so genommen als, ja, das ist doch Familie. Diese Truppe da ist Familie. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber vielleicht auch euch. Aber wir wollen unseren Blick mal heute erweitern lassen, was Gott eigentlich im Sinn hat, wenn er über Familie denkt. Okay, wir starten durch. Seid ihr bereit? Okay. Also, wir lesen am Anfang der Bibel, dass Mann und Frau Familie gründen. Gott hat die Ehe geschaffen, Gott hat die Ehe eingesetzt und Mann und Frau haben den Auftrag bekommen, Nachkommen zu zeugen. Vermehrt euch, werdet größer, gründet eine Familie. Das können wir am Anfang der Bibel ganz klar lesen, dass Mann und Frau gemeinsam eine Familie gründen sollen. Dann lesen wir in der Bibel viele tragische Familiengeschichten. Adam und Eva, erste Familie, Kain und Abel, die Brüder, ging es gleich um Mord und Totschlag. Ziemlich früh. Kain hat seinen Bruder Abel mal eben umgebracht. Also keine so happy, clappy, schöne Familiengeschichte. Oder auch die andere Geschichte, Jakob, der Stammvater Israels, hatte 12 Söhne. Ein Sohn, der letzte, Josef, war so ein bisschen der Liebling vom Vater und die anderen 11 Brüder haben Josef nicht gemocht und haben Josef mal eben in den Brunnen geschmissen und an Sklaven verkauft. Also auch nicht so die beste Familiengeschichte, die wir in der Bibel lesen. Also wir sehen in der Bibel, die ist voll von tragischen Familiengeschichten. Und wisst ihr was? Das kann uns ermutigen, dass nicht alles bei uns immer rund laufen muss, dass nicht bei uns immer alles, wir sind die perfekte, in Klammern, christliche Familie, sondern es darf auch mal holpern und auch mal rattern und knattern. Und Gott, und es ist so gut an unserem Gott, Gott nutzt diese tragischen Familiengeschichten. Er baut mit diesen Familien, mit den Kain und Abels, mit den Abrahams, mit den Noahs, baut er seine Geschichte auch und auch mit deiner Familie will er diese Geschichte weiter und weiter bauen. Gott ist sogar Familie so wichtig, dass es in der Bibel kapitelweise Aufzählungen von Familien gibt. Also ich weiß nicht, 1. Chronik, wer hat sich damit durchgeboxt? Genau, das war echt eine harte Zeit. Ich habe so den Trick mal so nebenbei. Bei solchen Bibelversen, wo einfach nur Familie nach Familie aufgezählt werden, das ist ja dann teilweise sehr lang. Ich mache die Küche währenddessen und lasse es einfach abspielen auf meinem Handy und dann höre ich die Familiengeschichten und ich weiß, der Geist, der connectet trotzdem. Also das ist wichtig. Also als Tipp, wenn es mal solche etwas zähen Stellen gibt. Klammer zu. Genau, aber auch mit diesen Familien baut Gott sein Reich und baut Geschichte. Dann kommen wir zum Begriff Familie. Wir sagen immer Familie, 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 aber wisst ihr was? Wenn wir in die Bibel schauen, der Begriff Familie kommt gar nicht vor. Man würde vielleicht denken, ja, irgendwie Familius, Familiampo, irgendwas im Hebräischen oder Griechischen, aber das findet man dort nicht. Es gibt den Begriff Familie in der Form gar nicht. Im Alten Testament haben wir nämlich Hebräisch und da heißt, da wird Familie als, jetzt haltet euch fest, mein schönstes Hebräisch, was ich kann, Beit Ava. Sagt ihr mal, Beit Ava. Nochmal. Sehr gut. Beit heißt Haus. Wir kennen Bethlehem auf Hebräisch, nächstes Mal Hebräisch, Beit Lechem. Sagt mal, Beit Lechem. Und nochmal. Sehr gut. Beit. Lechem heißt Brot. Bethlehem heißt Haus des Brotes, mal so als Connection, aber Beit ist das Haus. Und das Ava ist Vater, also Beit Ava heißt Vaterhaus. Und das ist, was wir in der Bibel, wenn wir über Familien hören, kommt immer dieses Wort Beit Ava, Vaterhaus oder Sippe teilweise. Aber Familie, diesen Begriff finden wir nicht. Im Neuen Testament, ist ein bisschen leichter auszusprechen, ist das Wort Oikos. Oikos ist so das Wort, was eigentlich für Haus verwendet wird. Also ein Haus aus Steinen und aus Holz. Das ist eigentlich, was ein Haus ist. So 50% wird das Haus auch bezeichnet. Aber in anderen 50%, wenn das Wort Oikos verwendet wird, geht es um die Familie. Und dann ist jetzt eine coole Sache in der Bibel. Es geht immer um das ganze Haus. Also Familie ist das ganze Haus. Und was war das ganze Haus früher? Es war nicht die Simpsons-Familie, die zwei Väter, oh nee, sorry, zwei Eltern und Kinder, sondern es war was anderes, was viel Größeres. Familie in der Bibel, dieses ganze Haus, dieser Oikos, da waren Generationen zusammen. Da war meistens noch Oma und Opa mit dabei. Da war vielleicht sogar noch eine Uroma, Uropa mit dabei. Da waren Onkel und Tanten dabei, die noch nicht eine eigene Familie gegründet haben. Und da waren auch Leute dabei, die gar nicht zur leiblichen Familie gehören. Da waren die Mitarbeiter vom Papa in der Werkstatt mit dabei, da waren Mägde und Knechte. Und das war, was der Oikos war, also diese ganze Familie. Und das haben teilweise 20, 25 Leute, hat Familie umfasst. Also Familie war immer größer, als es wir vielleicht in unserem Kopf haben. Unser Familienbegriff, den wir so kennen, der ist noch nicht alt. Der ist vielleicht 200 Jahre alt. Erst ab diesem Zeitpunkt ist man von dieser Großfamilie weggekommen und ist hin zu so dieser bürgerlichen Kleinfamilie. Das hat sich da so erst etabliert. Aber eigentlich ist Familie viel größer gedacht. Okay, dritter Punkt war das. Es geht um den Begriff. Jetzt schauen wir kurz, was Jesus zur Familie gesagt hat. Jesus sagt etwas, es gibt eine geistliche Familie. Das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Und wir lesen in Markus 3 eine bemerkenswerte Aussage von Jesus. Jesus war in einem Haus und hat gelehrt, hat von Leuten erzählt, das Haus war voll, es war kein Durchkommen. Und außen vor der Tür standen seine Mutter und seine Schwestern und seine Brüder. Und einer kam rein, ein Diener, und sagt zu Jesus, ey Jesus, deine Mutter, deine Schwestern und deine Brüder sind da. Und Jesus schaut ihn an und er kommt nicht raus und sagt, ja okay, ich gehe zur Mama und ich schaue, was die wollen, sondern er schaut den Diener an und dann schaut er die Menge an, die quasi vor ihm sitzt. Und er antwortet mit einer Frage. Und er fragt, wer ist denn meine Mutter, mein Vater, meine Schwestern und mein Bruder? Wer ist es eigentlich? Und er antwortet, schaut alle an und sagt, hier, alle die hier sind, alle, die den Willen Gottes tun, das ist meine Mutter, meine Schwestern und meine Brüder. Ziemlich krass, ne? Gott oder Jesus sagt, wer ist eigentlich meine Mutter? Eine krasse, eine Frage kann man nicht bringen, auch wenn die Mutter vielleicht sogar gerade da ist. Wer ist eigentlich meine Mutter? Ich kenne meine Mutter nicht, ist, was er ja sagt. Aber darum geht es ihm gar nicht. Es geht ihm nicht darum, die eigene leibliche Familie so irgendwie links liegen zu lassen, weil in der Bibel lesen wir ganz viel, dass Gott die leibliche Familie echt wichtig ist. Er sagt, wir sollen Vater und Mutter ehren. Das Scheidungsgebot ist ein sehr, sehr hohes Gebot, weil Ehe was Heiliges ist. Also in der Bibel hat die leibliche Familie echt eine große Wichtigkeit. Aber Jesus will hier einen Punkt setzen. Er will sagen, es gibt eine leibliche Familie, ja, da kommst du her, aber es gibt auch eine geistliche Familie. Und diese geistliche Familie, die steht sogar gewissermaßen ein Stück über der leiblichen Familie. Das ist, was Jesus sagt, indem er sagt, ja hier, die den Willen Gottes tun, das ist meine Mutter, meine Schwester und meine Brüder. Und geistige Familie zu sein, das ist auch was wir als Chapel wollen. Wir wollen eine Chapel-Familie sein, eine Gemeindefamilie sein. Und wisst ihr was? Bei einer geistigen Familie muss man nicht nur Geistliches machen. Da muss man nicht nur beten und Lobpreis machen und über die Bibel sprechen, ganz und gar nicht. Familie ist nicht nur geistlich hin und her, sondern auch ganz normales Leben ist was in der geistlichen Familie passieren soll und passieren kann. In unseren Kleingruppen, in Freizeitaktivitäten, in Freundschaften, die hier entstehen. Also wir lernen, neben der normalen Familie gibt es eine geistliche Familie, die bei Jesus einen richtig hohen Stellenwert hat. Und wir kommen zum letzten Punkt, was Familie und Bibel zusammen zu tun haben, ist noch eine Situation. Wieder eine Situation mit Jesus. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und die Jünger haben sich unterhalten über ein Thema. Jesus hat so halb mitgehört und dann kamen sie an im Haus und dann fragt Jesus die Jünger, worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Und die Jünger so ein bisschen betreten, das Schweigen, so ja, nix, weiß doch. Weil sie haben darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte ist. Wer ist der Wichtigste, der Erste, der Allerbeste? Und auch Jesus nimmt diese Situation wieder her, holt alle seine Jünger zusammen, so ey, ihr habt über was gesprochen, ich will euch damit was sagen, was echt wichtig ist. Er sagt, wenn jemand der Erste sein will, also der Größte sein will, dann soll er der Letzte von allen sein. Erst werden die Letzten sein, das kennen wir. Und er sagt, und derjenige soll der Diener von allen sein. Der Erste sein will, der Größte, soll der Diener von allen sein. Hört sich gut an, ne? Diener von allen sein. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter, er will das verdeutlichen. Er will nicht nur diesen Satz gesagt haben und so, jetzt dient mal schön einander, sondern Jesus ist so cool, er zeigt uns die Sachen, dass sie wirklich in unserem Leben einfach relevant sind und Sinn machen. Er nimmt ein Kind, einmal ein Kind geschnappt, wo auch immer er das Kind her hatte, einfach Kind geschnappt, er hat den Arm genommen, das lesen wir in der Markus-Stelle, und er stellt es in die Mitte. Puff, steht ein Kind in der Mitte. Und er will das verdeutlichen, was es heißt, ein Diener zu sein. Und er sagt, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und die Situation endet hier. Wir kriegen also nicht groß mit, ja, was heißt es jetzt? Was heißt denn, ein Kind aufzunehmen? Sollen wir jetzt alle Kinder adoptieren? Könnte so ein Gedanke sein. Das kann auch was sein, was eine richtige Antwort wäre. Aber aufnehmen ist hier so ein Wort, so ganz normal freundlich aufnehmen. Es muss nicht gleich ins Adoptieren gehen und in, okay, come on, sondern es ist einfach ein freundliches Aufnehmen. Es ist das Gegenteil von Wegstoßen. Von Wegstoßen. So, nein, ich will mit dem Kind nichts zu tun haben. Kinder nerven nur. Es ist das Gegenteil. Es ist ein freundliches Aufnehmen. So diese Handhaltung. Komm her, ich hab dich gern. Komm zu mir. Und Jesus nimmt dieses Kind als ein Symbol. Zum einen für ein Kind, aber auch für Ärmere, Schwächere und auch Leute, die vielleicht auch im Glauben noch nicht so weit sind, die im Glauben in den ersten Schritten stecken. Das soll dieses Kind symbolisieren. Und diesen Menschen sollen wir uns annehmen, als geistliche Familie, als Jünger. Und dann bist du der Größte im Reich Gottes. Und Jesus spricht, wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also wer der Größte im Reich Gottes sein will, der soll den Kleinsten aufnehmen. Sagt viel über den Stellenwert von dem Kind. Ein Kind ist ultra viel wert bei Jesus, wenn er sogar sich selber damit vergleicht. Und auch für uns heißt es, okay, Kinder, Familie, auch wenn ich gerade keine habe, ist irgendwie doch was Wichtiges. Weil wenn ich der Größte sein will, egal ob ich Kinder habe oder nicht, dann spielt das Kind, der Ärmere, der Schwache eine wichtige Rolle. Weil so kann ich zu dem Ersten im Reich Gottes werden. Ganz schön cool, was Familie und Bibel so alles zusammen sind, was die Bibel über Familie sagt. Wir könnten noch viel mehr drüber sprechen und auch eine Serie drüber machen, aber das sind mal so 5 Punkte, um das so ein bisschen zu umreißen, was Familie eigentlich alles ist. Und ich will uns ermutigen, dieses Simpsons-Bild, ja, schön und gut, so ist Familie, einfach daneben zu legen, ja, es gibt was Größeres. Es gibt eine geistliche Familie und die hat einfach einen größeren Radius und du kannst ein Teil von dem Ganzen sein. Wir wollen jetzt in noch eine Bibelstelle schauen, die wirklich sehr, sehr zentral ist, die echt wichtig ist, wo wir gut aufpassen müssen. Das ist eine Stelle aus dem Alten Testament. Es ist das Schma Israel. Das ist ein wichtiges Gebet, vielleicht schon mal gehört, Schma Israel im 5. Buch Mose. Und es ist so wichtig, dass es die Juden auch heute noch 2-mal am Tag beten, weil es ihnen so, so, so wichtig ist. Und für uns als Christen ist es auch ein wichtiges Gebet. Weil Jesus zitiert aus diesem Gebet. Jesus sagt, ja, da im Schma Israel, ne, was der Mose vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, das ist immer noch wichtig, das sagt Jesus. Und wir sind in der Situation, Mose steht vor dem Volk, sie stehen kurz davor, in das verheißene Land reinzugehen. Und jetzt kommen noch ein paar super wichtige Punkte. Kurz bevor man irgendwas Wichtiges macht, ist quasi nochmal eine Ansprache, meine Lieben, jetzt ist nochmal wichtig, zuhören. Gut, aufpassen. Gleich geht's ins verheißene Land, okay? Und da wollen wir mit der richtigen Herzenshaltung reingehen. Und er sagt, höre Israel. Das ist Schma. Schma ist höre. Und Schma heißt, sei fokussiert, hör gut zu, pass gut auf. Jetzt wird's wirklich wichtig. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Erster Satz, es gibt nur einen Gott. Und dieser Herr, der ist unser Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das Allerwichtigste kommt gleich danach. Und Jesus, als er gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot, zitiert er genau diesen Vers. Das ist das Allerwichtigste, Gott zu lieben. Und diese Verse zeigen, wie leidenschaftlich und hingebungsvoll Christsein ist. Christsein ist nicht nur so eine Nebenrolle, die mal so nebenbei irgendwie mitläuft, sondern es hat voller Hingabe und voller Leidenschaft zu tun. Wir dürfen leidenschaftlich unserem Gott nachfolgen. Wenn ich diese Verse lese, dann ist es einfach so, dass wir wirklich voller Leidenschaft mit Jesus unterwegs sein dürfen. Jesus ergänzt natürlich, wissen wir, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Sie sollen in deinem Herzen sein. Diese Worte, die wir gerade gehört haben und die auch noch kommen sollen, dem Herzen sein. Das Herz ist der Sitz des Lebens, ist die Quelle des Lebens. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das, was wir hier hören, was Mose sagt, in unserem Herzen ganz, ganz tief drin ist. Also es ist was für uns, aber, und jetzt kommt der Switch in die nächste Generation, wir sollen das unseren Kindern einschärfen. Wir sollen es ihnen einprägen, wir sollen es ihnen vorleben, wir sollen es ihnen immer wieder lehren, bis sie es verstanden haben. Und in der hebräischen Bibel ist es so cool, wie das Wort immer beschrieben wird. Wir können sagen, ja, du sollst es immer deinen Kindern einschärfen, so würden wir es wahrscheinlich sagen, also immer. Aber hier gibt es so ein paar Vergleiche. Hier steht, immer wenn du sitzt und wenn du auf dem Weg gehst. Also wenn du daheim bist und bist. Und wenn du läufst, wenn du im Auto bist, wenn du Fahrrad fährst, wenn du zum Einkaufen gehst, das ist was mit Laufen gemeint. Das ist immer unterwegs sein. Also beim Sitzen und beim Laufen. Also so örtlich, überall. Und dann lesen wir vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Also den ganzen Tag. Also auch zeitlich, immer und überall. Und immer und überall sollen wir unseren Kindern das einschärfen, was es heißt, Gott zu lieben. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ist auch cool, ich habe mal noch ein Bild mitgebracht, wie das die Juden umsetzen. Hier seht ihr den Gebetsriemen. Kannst du das Bild mal hinmachen? Das seht ihr hier, ihr seht auf dem Kopf von dem Juden so ein kleines Kästchen. Und da sind diese Verse, die ich gerade euch vorgelesen habe und noch ein paar andere, sind da drin. Und damit machen die Juden, dass sie diesen Vers befolgen. Er sagt, ja, ich will es zwischen den Augen haben. Es soll mir immer allgegenwärtig sein. Und der Gebetsriemen, der hier an der Hand ist, da ist auch ein Kästchen drin, wo das dann genau auch nochmal drin ist. Und damit sagen sie, ich will es wirklich, es soll allgegenwärtig sein. Links seht ihr diese Mezuzah. Das ist ein kleines Kästchen, was an der Tür von jüdischen Häusern angebracht ist. Das Bild ist von der jüdischen Synagoge in Fürth. Übrigens ein bisschen lokal Kolorit mit reingebracht. Und wenn ein Jude außer Haus geht und wieder nach Hause geht, dann fährt er über die Mezuza und erinnert sich daran, oh ja, Gott lieben, mit Hingabe, mit Leidenschaft. Und das ist cool, wie das die Juden machen. Und das ist auch was, wo wir uns eine Scheibe abschneiden können, dass es wirklich allgegenwärtig ist. Jetzt die große Frage, an wen sind diese Worte gerichtet? Das ist ja so ein Erziehungsthema, so ein Kinderthema. Ne? Wir sollen das den Kindern einschärfen, also Eltern, macht doch mal. Aber so ist es nicht. Am Anfang heißt es, höre Israel, höre alle, höre Volk Gottes. Es ist was für alle wichtig ist und auch dieses Kinderthema ist auch für euch wichtig. Und es könnte für uns heißen, höre Chapel Fürth, schärft es euren Kindern ein, lehrt sie, prägt sie denn ein, dass sie wirklich in mich verliebt werden. Und das finde ich so genial, dass Gott hier keinen Unterschied macht zwischen dem Elternjob und dem irgendwie Nicht-Elternjob, sondern das ist ein Job, den wir alle haben als gesamte Gemeinde. Warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir als gesamte Gemeinde unseren Kindern der nachwachsenden Generation diese Themen einschärfen, einprägen? Wir sind eine geistliche Familie, haben wir gehört, die den Willen Gottes tun, das ist Mutter und Brüder und Schwestern. Als geistige Familie haben wir eine gemeinsame Verantwortung dafür. Das kann man nicht abdrücken an den Kidsleiter oder an die Eltern, sondern es ist eine gemeinsame Verantwortung. Und wir wollen, dass die Kids zu mündigen, hingebungsvollen und leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Als zweiten Punkt, warum es wichtig ist, als Gemeinde, wir sind nicht für uns selber da. Wir sind nicht dafür da, dass wir Christen besonders eine gute Botschaft bekommen und Lobpreis machen können, sondern wir sind dafür da, eine verlorene Welt zu erreichen. Wir lieben es, Gäste in unseren Gottesdiensten zu haben. Wir wollen ihnen Schritte anzeigen, dass sie wirklich auch Step by Step by Step Jesus kennenlernen können. Wir wollen aber auch, und vielleicht sogar zuallererst, unseren Kindern und Jugendlichen das ermöglichen. Wir haben die im Blick, die Jesus noch nicht kennen, aber lass uns auch die in den Blick nehmen, die unsere Kinder sind, die unsere Jugendlichen sind, die nicht automatisch den Glauben haben und oh, switch, die sind ja bei Jesus, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Gruppe und auch die wollen wir in den Blick nehmen, wenn es darum geht, wirklich leidenschaftliche Nachfolger von Jesus aufzubauen. Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir ein paar Sachen über Familie gehört. Es gibt eine große geistliche Familie, die wir alle sind. Die alle sind, die den Willen Gottes tun und wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Was machen wir jetzt damit? Und die Band kann schon mal auf die Bühne kommen Und ich will euch zwei Sachen mitgeben, die wir jetzt tun können. Das erste ist der Punkt, erweitere deine Familie. Erweitere deine Familie. Wir müssen unsere Familien aufmachen. Ne, dieses Simpsons-Bild. Wir müssen die Familien aufmachen, dass dort andere Menschen mit hineingehen können. Dass wir einen Oikos bilden, dass unsere Familie größer wird. Dass es nicht nur die drei, vier Leute sind, sondern dass es einfach größer wird. Deswegen müssen wir sie aufmachen. Wir Eltern, wir haben die Hauptverantwortung für unsere Kinder. Ganz klar. Wir sind Pastoren und Hirten von unseren Kindern. Aber wir sind nicht alleine. Wir Eltern, wir sind nicht alleine, diese geistliche Erziehung unserer Kids zu machen. Wir wollen nämlich, dass Familie größer gedacht wird und Familie umfasst mehrere Menschen und mehrere Generationen. Deswegen an alle Eltern gerichtet, sucht euch Menschen, zu denen ihr eine Beziehung habt, wo Vertrauen da ist und wo ihr sagt, ey, der soll Teil meiner Familie werden, den will ich mit reinnehmen. Die sollen eine Beziehung zu meinen Kindern aufbauen. Weil es ist so genial, wenn wir Leute in dem Leben unserer Kinder haben, die irgendwann, wenn sie in die Pubertät kommen, wir haben gerade Jump gesehen, die das Ähnliche sagen wie die Eltern, aber nicht die Eltern sind. Weil irgendwann kommt wohl der Punkt, dann wird mir der Joscha und die Amy nicht mehr alles erzählen. Die werden mir nicht mehr alles erzählen, was sie heute Abend gemacht haben, warum sie so lange weg waren. Die werden das nicht mehr alles mir erzählen. Ich hoffe, dass mir viel erzählen werden. Aber ich bin so dankbar, wenn es Menschen gibt, in dem Leben meiner Kinder, denen sie es erzählen und die Teil meiner geistlichen Familie sind. Und das ist was, wo wir hinwollen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Nico und Sonja. Wir lieben Nico und Sonja, die meisten von euch kennen sie, sie sind zwei gute Freunde von uns und wir lieben die beiden und sie sind zu Freunden der Familie geworden. Unsere Kids lieben sie und wir erleben Alltag gemeinsam. Ihr seht da das Bild an der Chapel im Foyer, wo die einfach rumschäkern. Wir erleben Highlights gemeinsam, Hochzeitsbild, haben sie uns besucht, es war die Corona-Hochzeit im Mai. Aber sie kamen zu uns und die haben diesen wichtigen Moment mit uns geteilt, worüber wir sehr dankbar waren. Wir erleben Abenteuer gemeinsam. Das obere Bild war ein 2-Tages-Camping-Trip an dem Brombachsee, wo wir im Auto geschlafen haben. Ich mit den Kids, war auch witzig. Und Sonja und Nico waren dabei. Wir waren in Amerika mit den beiden 2018, was auch eine starke Zeit war. Und die beiden bauen mit unseren Kindern Beziehungen auf. Und ich bin so dankbar für diese Beziehungen. Und rechts oben seht ihr ein Bild von Joschas Einschulungsparty. Dienstag war Einschulung und man lädt da ja Familie ein, um das so ein bisschen zu feiern. Und wir haben bewusst Sonja und Nico dazu eingeladen. Warum? Weil wir wollen, dass sie diesen wichtigen Moment im Leben unserer Kinder, dass sie den mitbekommen, dass sie auftauchen, dass sie da sind. Und wir wollen, dass sie, auch wenn unsere Kinder älter werden, eine bedeutende Beziehung zu den beiden haben. Und da muss ich rein investieren. Das muss ich bewusst machen als Elternteil. Das passiert nicht automatisch. Das passiert nicht, ja, ist keiner da? Sind nur die da, die ich eingeladen habe? Komisch. Das passiert nicht automatisch, sondern du musst es bewusst machen. Und ich war sogar so dreist, ich habe Nico gefragt, ey Nico, kannst du dem Joschi bitte eine Karte schreiben? Schreib was Ermutigendes, schreib was, womit er sich an dich erinnert. Und war ganz schön dreist, ne? Jemand um ein Geschenk zu bitten. Aber auch der Nico versteht meinen Gedanken dahinter. Er hat ihm dann eine Packung von so Marshmallows geschenkt, weil wir in Amerika immer Lagerfeuer gemacht haben. Und sie werden dann auch wohl mal ein Lagerfeuer mit diesen Marshmallows machen. Und deswegen will ich dich einladen, dass du nicht alleine erziehen musst, sondern andere Menschen dort mit hineinnehmen kannst. Und du kannst anfangen, indem du im Foyer anfängst, mit anderen Leuten zu connecten. Du kannst anfangen, indem du mal Leute in deine Familie einlädst. Wenn du Familie bist, lad mal jemand ein, einfach um Beziehungen aufzubauen. Und dann kann diese geistliche Familie größer werden. Zweiter Punkt, zu dem ich euch ermutigen möchte. Werde du für jemanden zu einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter, einer geistlichen Schwester, einem geistlichen Bruder. Das ist was aufwendig sein kann. Das ist auch nicht, was so automatisch läuft. Aber das ist auch einfach ein Ruf an uns alle, dass wir zu diesen Menschen werden sollen. Wir wollen auch als Gemeinde geistlich unterwegs sein. Wir wollen eine geistliche Chapel-Familie sein. Und wir sind als Gemeinde eine Generationengemeinde. Das ist so genial, dass wir junge Leute haben, Familien haben, junge Erwachsene, Senioren, wir haben alle zusammen und wir lieben das und wir wollen das haben. Und ich habe erst vor ein paar Tagen mit jemand gesprochen. Es war ein Ehepaar und die haben mir von ihrer Kleingruppe vorgeschwärmt. Die hatten so eine generationenübergreifende Kleingruppe. Es waren Ehepaare, es waren junge Ehepaare, Ehepaare, die gerade Kinder bekommen haben, Ehepaare, die Kinder schon aus dem Haus sind und ältere Ehepaare, aber quasi von 25 bis 60 war alles zusammen. Und die haben so geschwärmt von dieser Kleingruppenzeit, weil das so ein Feeling war von, oh, das ist also geistliche Familie. Ich bin nicht nur alleine in meiner Altersgruppe, was seine Relevanz hat, was auch da sein darf. Versteht mich nicht falsch. Aber sie sind auch als Generationen unterwegs. Und Kleingruppe ist sowas, was wir so sehr feiern. Und wir haben es auch in Corona gemerkt, wir brauchen Kleingruppe. Wir brauchen Menschen, die in deinem Leben sind, mit denen du beten kannst, die dich ermutigen, die dich trösten, denen du alles sagen kannst, was dich einfach gerade beschäftigt. Deswegen will ich dich ermutigen, Teil einer Kleingruppe zu werden. Im Oktober, November starten wir eine gemeinsame Kleingruppenzeit. Und es gibt einen Flyer, dort kannst du dich mit einer Kleingruppe connecten und kannst Teil einer Kleingruppe werden. Sei ganz herzlich eingeladen. Wir wollen diese geistige Familie sein. Wir wollen eine generationenübergreifende Gemeinde sein. Und auch du hast einen wichtigen Job darin, in dem du diese Verantwortung wahrnehmen kannst, geistlicher Vater, Mutter, Bruder, Schwester zu sein. Und so werden wir als Chapel zu einer starken geistlichen Familie. Mit einer hingegebenen und leidenschaftlichen, nachwachsenden Generation. Das soll unser Ziel sein. Und diese nachwachsende Generation kommt jetzt gleich. Wir wollen sie jetzt segnen. Wir haben Next Gen Sonntag, wir wollen diese Kinder und Jugendlichen segnen. Und wir haben das dieses Jahr ein bisschen anders. Die Kinder sind außen und sie können jetzt langsam und gesittet zu euch Eltern gehen. Sie können langsam und gesittet jetzt zu den Eltern gehen. Also Eltern, schaut euch mal um, wo eure Kinder sind. Sie kommen gleich her. Und wir wollen jetzt gemeinsam diese Kinder segnen. Wir haben es sonst immer gemacht auf der Bühne, haufenweise Kinder. Es geht natürlich dieses Jahr nicht, deswegen dürfen die zu ihren Eltern gehen. Genau, das kriegen wir, denke ich, gut hin, sehr gut. Und wir wollen uns gleich eine Zeit nehmen, wo ihr Eltern, ihr seid Pastoren, ihr seid Hirten, für eure Kinder beten dürft und sollt. Segnet sie in ein neues Schuljahr hinein, segnet sie bei den Themen, die sie gerade beschäftigen, legt ihnen die Hände auf, gebt prophetische Eindrücke weiter, die euch kommen. Und alle anderen, wo jetzt keine Kinder kommen, ihr dreht euch einfach zu den Familien und betet für die nächste Generation, okay? Dass wir wirklich leidenschaftliche und hingebungsvolle Nachfolger von Jesus werden. Wir werden dann noch in ein Lied gehen, The Blessing, da könnt ihr weiter beten und weiter segnen. Und dann kommen wir zum Ende des Gottesdienstes. Okay, es hat gut geklappt. Es gibt noch vereinzelt Kinder, die noch keinen Elternteil gefunden haben. Ans Foyer, ihr habt dafür euch gefragt, warum die Kinder schon da sind. Wir haben sie zu euch gebracht, damit ihr sie segnet. Auch fürs Foyer gilt, segnet eure Kinder, okay? Macht dort genauso mit, wie jetzt hier im Saal. Okay. Gut. Lasst uns die Kinder segnen, legt die Hände auf, wir gehen in ein Lied rein und dann könnt ihr die Kinder segnen und dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Behüte dich, lass
segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt.